Und das ist sehr schön, das zu wissen. Und es ist wirklich super, dass wir wissen dürfen, er ist voller Liebe für uns da. Er ist voller Liebe da in jeder Lebenssituation. Er hat uns sozusagen adoptiert. Wir sind seine Kinder. Wir sind die Kinder unseres Herrn. Und er ist für uns da. Das ist echt eine schöne, wirklich sehr beruhigende Aussage der Schrift und ein beruhigendes Gefühl gegenüber unserem Gott. Weißt du, Gott ist dein Vater und er hat dich angenommen, so wie du gekommen bist. Und es ist wichtig, das zu wissen. Aber lass uns mal beginnen. Mit 1. Petrus 2, Vers 9. Da wird uns was anderes gesagt noch, was wir sind. Und das geht etwas darüber hinaus, über das, was, dass wir angenommen sind nur. Die Aussage ist wesentlich, wie soll ich sagen, drastischer. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Weißt du, Jesus hat dich nicht nur angenommen, er hat nicht nur gesagt, ja, ist ja okay, dass du zu mir kommst. Ist ja okay, dass du hier bei mir bist. Ist ja okay, dass ich dulde dich so. Das hat er nicht so gesagt, sondern er hat noch was anderes gesagt. Und wenn ihr hier seht, hier spricht es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum. Hier wird nicht gesprochen davon, dass Berufung heißt, die Apostel, die Priester, die Propheten, die Lehrer, die Pastoren, die Evangelisten. Hier wird von uns gesprochen. Hier wird von dem auserwählten Geschlecht, hier wird von den Christen gesprochen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, also ein Volk, was der Herr besitzt, damit ist immer sehr interessant, finde ich. Hinter damit kommt ja ein Grund. Damit ihr die Tugenden oder die Fähigkeiten, die Eigenschaften dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Gott hat dich selbstverständlich angenommen, wenn du zu ihm gegangen bist und Jesus angenommen hast. Aber die wenigsten Christen haben ein Bewusstsein davon, dass sie nicht nur angenommen sind, sondern dass sie berufen worden sind. Und berufen zu sein, heißt immer zu etwas. Wenn du an einer Arbeitsstelle bist, da hat dein Arbeitgeber dich zu bestimmten Tätigkeiten berufen. Die stehen im Arbeitsvertrag. Da stehen die drin und dann heißt es, die sollst du erfüllen. Das ist natürlich ein bisschen was anderes noch als die Berufung, die uns der Herr gegeben hat. Aber der Herr hat uns eine Berufung gegeben, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also wir sind nicht nur gerade angenommen worden, wir sind nicht nur gerade geduldet, nein, wir sind berufen worden. Der Herr hat dich und mich berufen zu bestimmten Dingen. Zum einen, dass wir die Tugenden Gottes verkünden, der uns berufen hat. Wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Ich weiß nicht, wie du dich so gesehen hast bisher, aber die Bibel sagt dir, wenn du Jesus angenommen hast, du gehörst zu einem auserwählten Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Und ich meine, wenn man das so liest, da kann der Brustkorb schon ein bisschen anschwellen, ne? Und er sollte es. Wir brauchen ein Bewusstsein davon, was Gott mit uns vorhat. 2. Petrus 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit und Tugend. Gott hat dich berufen. Und seine göttliche Kraft hat dir alles geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der dich berufen hat. Also, ich finde, das ist schon eine tolle Aussage zu wissen, dass seine göttliche Kraft dir alles geschenkt hat zu einem gottgefälligen guten Leben. Du bist nicht gerade so angenommen, du bist nicht gerade so adoptiert und geduldet. Nein, du hast eine Berufung. Im 1. Korinther 1, Vers 9 heißt es dann, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Du hast eine Berufung in Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Ein Ruf, diesem nachzukommen. Gott hat dich gerufen. Versteht ihr, es ist eine Sache, ob ich, und es ist natürlich richtig, dass ich komme und zu Jesus komme und er mich annimmt. Das ist die eine Seite der Medaille und das ist völlig richtig. Aber es ist ein anderes Bewusstsein zu wissen, da ist Gott und der hat dich gerufen. Der hat nicht gesagt einfach, ja, wenn du schon jetzt hier drängelst und zu mir kommst, dann nehme ich dich auch noch an. Nein, er hat dich gerufen. Er hat dich berufen, bestimmte Dinge zu tun, ein bestimmtes Leben zu führen. Er hat gerufen, dass du kommst. Galater 1, Vers 15 bis 17. Wir lesen jetzt, was Paulus schreibt. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate, ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Gut, jetzt kannst du natürlich sagen, also ich kann mir nicht denken, dass ich die Berufung zum Apostel habe. Und das ist wahrscheinlich auch nicht wahrscheinlich. Aber wir können eins sehen. Wann war die Berufung da? Bei Paulus. Wann ist Berufung da? Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel. Paulus schreibt hier, da war eine Berufung da, Gottes Berufung. Wir wissen, dass Gott wirklich allgegenwärtig ist, allmächtig ist, dass seine, ja, dass er denken kann in einer Weise, wie wir es nicht können. Und er wusste schon, als du geboren wurdest, bevor du geboren wurdest, hatte er einen Plan für dich. Und es hat ihm gefallen, schreibt Paulus hier, seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn unter den Nationen verkündigte. Paulus hat etwas erlebt mit Gott und nachdem er offensichtlich jetzt feststellte, er sagt hier, die Berufung war da, schon vor meiner Geburt. Dann hat er Jesus verfolgt, wie wir alle wissen. Und dann kam der Moment, wo Jesus ihn, seinen Sohn in mir, in ihm offenbarte, damit ich unter den Nationen verkündigte. Ich will dir sagen, dein Leben hat eine Berufung. Und sei es zum Apostel oder Prediger oder zu jemandem, der in anderer Weise im Reich Gottes dient. Ich glaube, es gibt niemanden, keinen Christen, der keine Berufung hat, im Reich Gottes zu dienen. In unterschiedlichster Ausprägung, in unterschiedlicher Weise. Es gibt so viele Dinge. Aber wir sind berufen dazu, die Tugenden dessen zu verkündigen, der uns zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Da ist ein Ruf auf dir. Das ist ein Ruf, der auf dir, und der ist auch eine Verpflichtung. Ja, du bist nicht nur angenommen, sondern wenn dich jemand gerufen hat, du hast auch eine Verpflichtung. Ja, vielleicht erschrickst du jetzt, aber diese Verpflichtung ist nicht schlimm. Aber Gott hat dich berufen. 1. Timotheus 6, Vers 9 bis 12. Wir werden so einige Stellen uns angucken über Berufung oder zu was wir berufen sind. Lasst uns mal zuerst anfangen mit Vers 12 sogar. Kann ich? Wir machen mal von hinten. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. Also Paulus schreibt hier seinem geistlichen Sohn Timotheus, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Kämpfen ist manchmal ein bisschen unangenehm. Wer kämpft schon gerne? Ne? Wir liegen lieber im Liegestuhl. Bei schönem Wetter lassen uns die Sonne auf den Bauch brennen. Und das ist normal. Aber so ist leider nicht das Leben, außer im Urlaub, 2 bis 3 Wochen. Alles okay. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, heißt es hier. Ergreife das ewige Leben, zu dem du berufen worden bist. Also gibt es einen Beruf, eine Berufung zu einem ewigen Leben. Und dann wird uns gesagt, diese Berufung funktioniert nicht automatisch. Ich brauche nichts ergreifen, was automatisch funktioniert. Ne? Dann kann ich mich auf meinen Liegestuhl setzen oder legen oder Fernsehsessel oder was auch immer du da hast. Und dann wäre ja die Berufung automatisch, würde die in Gang kommen, ohne dass ich etwas mache. Hier steht aber, ergreife das ewige Leben. Und jetzt gucken wir uns mal die Verse davor an. Da werden uns einige Dinge gesagt, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel allen Böses ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Das steht direkt davor. Du aber, Mensch Gottes, fliehe diese Dinge, strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Und jetzt nehmen wir den letzten auch noch dazu, einen weiter. In 12. Und dann geht's weiter, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, den wir eben gehabt haben. Wir sehen aber hier, Paulus schreibt zu Timotheus, zum einen, eine Wurzel allen Bösen ist die Geldliebe. Wir müssen das mal zur Kenntnis nehmen. Offensichtlich ist das Lieben von Geld, das Lieben von Reichtum, nicht der Reichtum an sich, das Lieben von Geld ein Punkt, in dem wir in Versuchung und Fallstrick und, wie es hier heißt, viele unvernünftige und schädliche Begierden fallen können, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Klingt ganz schön dramatisch. Eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, also die Liebe zu materiellen Dingen, die wir haben wollen. Und wenn wir anfangen, danach zu trachten. Die Bibel sagt nirgends, dass Geld jetzt schlimm ist oder dass es schlimm ist, wenn du viel Geld hast. Sie sagt dir, wenn du anfängst, es zu lieben. Und ich habe Menschen erlebt, die hatten gar nichts. Die sind in keine Gemeinde gegangen, weil da ein Korb rumging. Obwohl niemand erwartet hat, dass sie da was reinwerfen. Die haben ihr Geld so geliebt. Niemand hat da geguckt, ob die was reinwerfen oder nicht. Und es gibt Menschen, die haben wirklich viel Geld und sie lieben es nicht. Es gibt auch Menschen, die haben viel Geld und lieben es sehr, aber Geldliebe ist eine Sache, auf die wir aufpassen müssen in unserem christlichen Leben. Und ich denke, wir merken es als erstes, wenn wir, ob wir Geld lieben oder nicht, merken wir schon, wenn die Bibel uns auffordert, unseren Zehnten zu geben, dann solltest du wachsam sein, wenn du dich dabei unwohl fühlst. Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen, heißt es hier. Und dann lesen wir eben im Vers 11, du Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Strebe aber nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben. Also wir müssen Dinge fliehen und wir müssen Dinge ergreifen. Wir müssen danach streben, nach Gerechtigkeit, Gottseligkeit, Glauben, Liebe, Ausharren, Sanftmut. Es ist ein bisschen Action erfordert hier. Erforderlich. Es ist ein bisschen erforderlich, dass du etwas tust, damit du das ewige Leben ergreifst. Es kommt nicht alleine zu dir. So, du musst dir klar sein, ich bin berufen zu etwas und ich werde etwas tun. Erste Korinther 1, Vers, Abvers 25 bis 28. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache. Ne. Offensichtlich, Paulus schreibt ja hier an die Gemeinde in Korinth, und er sagt ihnen, es sind nicht viele unter euch, die hier in dieser Welt einen großen Namen haben. Nicht viele Edle, nicht viele Reiche, nicht viele, die angesehen sind. Aber Leute, euch hat Gott erwählt und berufen. Und er sagt jetzt dazu, warum hat Gott sie berufen? Nicht, dass sie da sitzen und nichts tun und alle sagen, ja, guck dir die Christen an, die nichts können. Nein, er hat sie berufen, weil er damit er die Weisen zu Schanden mache und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache. Damit die Welt sieht, was aus dir werden kann. Damit die Welt sieht, dass du, der du erkauft worden bist durch sein Blut, dass du, der du berufen worden bist von Gott, dass du dich entwickelst, dass du das ewige Leben ergreifst, dass du daran arbeitest und dass die Welt sehen kann, die, die nichts waren, die, die schwach waren, sind plötzlich stark durch Gott. Also wenn du dich schwach fühlst, wenn du dich unwürdig oder minderwertig fühlst, dann bist du gerade richtig zur Veränderung, nicht zum Bleiben da. Aber zur Veränderung. Denn Gott hat dich berufen. Denn seht eure Berufung, Brüder, dass nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Das war in Korinth offensichtlich so. Es waren nicht viele da, die einen großen Namen hatten. Was jetzt nicht heißt, dass alle Christen, dass man als Christ möglichst wenig in der Welt gelten muss. Das ist auch so ein Irrweg. Ne? Es gab mal so in der Vergangenheit auch so falsche Lehren, die dann sagten, ja, also Christ und Studium, nee, das geht gar nicht. Oder Bildung. Das ist natürlich völliger Blödsinn. Natürlich darfst du gebildet sein, natürlich darfst du schlau sein, natürlich darfst du auch in der Welt einen Namen haben, wenn du es nicht mehr liebst als Gott. Aber die Tatsache ist, was hier die Aussage ist, wenn du es nicht bist, Gott beruft solche Menschen, weil es macht ihm Spaß, ganz offensichtlich, das Schwache der Welt zu verändern, dass die Welt sieht, wie stark Gott ist. Vers 28, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. Das ist Gottes Herausforderung an uns. Er will, selbst wenn wir klug sind, selbst wenn wir natürliche Begabung ohne Ende haben, selbst wenn du wirklich ganz unglaubliches Wissen und Intelligenz hast, Gott will nicht, dass ich das Fleisch rühme. Du sollst einfach wissen, es ist Gott, der durch mich wirkt. Und wenn wir berufen sind in dieser Weise, uns zu verändern, wenn wir berufen sind, Gottes Berufung zu gehen als solche, die vor der Welt vielleicht nichts gelten, dann heißt es, dass wir natürlich etwas da dran geben und uns entwickeln und das Wort Gottes in uns wirken lassen, dass wir lernen, im Glauben zu leben. Weißt du, im Glauben zu leben, muss man lernen. Du lernst die Stimme des Heiligen Geistes kennen. Du lernst es, unter Drucksituationen klarzukommen. Du lernst es, was zu tun ist. Aber das lernst du einfach, indem du immer ein Stück vorwärts gehst. Es ist ein bisschen vielleicht wie, ich spreche jetzt im Bild und Bilder sind ja immer natürlich begrenzt, aber weißt du, wenn du Autofahren lernst, du lernst das nicht durch die Bedienungsanleitung deines neuen Autos. Da steht alles drin. Du kannst auch nicht in die Stadtbücherei gehen oder was auch immer oder im Internet surfen und dir gucken, ja, wie lasse ich die Kupplung kommen? Hat es einer auf diese Weise schon mal gelernt? Funktioniert nicht. Ich hätte sonst gerne mal zugeguckt, was du nach der Lektüre von solchen Büchern mit deiner Kupplung angestellt hast. Das funktioniert nicht. Du musst es lernen. Und ein bisschen ist es so hier auch. Dein Leben mit Gott lernst du. Lernst du durch Herausforderungen, so wie ich es dich wahrscheinlich vor die erste Herausforderung stellst, an der ersten Straßenecke wieder zurückzuschalten und wieder hochzuschalten. So ist es auch im Leben. Da kommen Herausforderungen und du lernst, damit umzugehen. Und wenn du denkst, ich bin nichts, dann sag, okay, aber Gott hat mich berufen. Gott hat dich dazu berufen, anders zu werden und ein Bewusstsein zu entwickeln, dass du ein Priester und König bist, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Teil dieser Nation, ein Volksbesitztum, die Tugenden dessen zu verkünden, der dich berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Im Epheser 1, Vers 18 heißt es, er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Du kannst beten, dass er die Augen deines Herzens erleuchtet. Ich weiß nicht, vielleicht wusstest du es nicht, aber dein Herz hat Augen. Ganz neue anatomische Einsicht, ne? Dein Herz hat Augen. Du kannst mit deinem Herzen etwas sehen. Und wenn du da die falsche Brille auf hast auf deinem Herzen, jetzt wird es langsam albern, das Bild, dann siehst du nur Schlechtes. Wenn du das Richtige drauf hast, die richtige Brille drauf hast, das Wort Gottes, dann siehst du, was seine Hoffnung ist, was seine Erwartung ist. 1. Petrus 1, Vers 15 bis 16. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, seid auch ihr im ganzen Wandel heilig. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Eine Berufung, die wir haben in all unserem Leben. Heilig zu sein. Du hast eine Berufung, heilig zu sein. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Und wenn du jetzt Angst kriegst und wenn du denkst, Mann, ey, ich hab's geahnt, heilig soll ich jetzt auch noch sein. Ich sag dir, Das ist nichts Schlimmes. Das ist etwas, an dem Gott Freude hat und wo Gott mit dir vorwärts gehen kann. Gott will dich zu jemandem machen, der ihn verkündigt. Überall, wo du bist, auf deiner Arbeitsstelle, bei deinen Nachbarn. Im Epheser 5, Vers 1 heißt es sogar, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Nachahmer Gottes. Wenn du Kinder hast oder gehabt hast, weil die jetzt, und die sind schon groß, aber du weißt es auch, egal was Papa und Mama machen, Kinder machen es erstmal nach. Es macht vielleicht gar keinen Sinn und Verstand, was die da machen. Aber wenn Papa und Mama es machen, ist es auf jeden Fall interessant und richtig. Sie machen es nach. Und Kinder lernen auf diese Weise. Ist ja auch ein richtiger, ganz richtiger Trieb, dass sie auf diese Weise lernen. Und hier heißt das so, seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Philipper 3, Vers 12 bis 16. Ups, das ging ja schnell. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. So viele nun vollkommen sind, so lasst uns darauf bedacht sein. Und wenn ihr in irgendetwas anders denkt, so wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Wir sehen hier, Paulus schreibt, und ich denke, Paulus ist echtes geistliches Vorbild für uns. Wir können, ich weiß nicht, was ihr über euch denkt, aber ich denke, Paulus könnte mein Vorbild sein. Der hat mehr drauf als ich. Und er schreibt hier, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Ich denke, wir haben gesehen, Berufung ist nicht nur eine Sache für bestimmte Personen, Apostel, Propheten und so weiter. Berufung ist etwas, was du hast von Gott. Du sollst die Tugenden dessen verkünden, der dich berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Du bist berufen und Paulus schreibt hier, ich weiß, dass ich noch nicht vollendet bin, aber ich jage ihm nach. Ich strecke mich aus, damit ich dahin komme, damit ich weiterkomme, damit ich das erfasse, was Gott für mich bereitet hat. Ich will sagen, alles in deinem christlichen Leben funktioniert nicht automatisch. Nicht mal deine Bekehrung hat automatisch funktioniert. Weißt du, Gott hat dich schon immer geliebt, selbst als du der größte Sünder vielleicht warst. Und bist du dadurch in einer Weise ihm irgendwie näher gekommen? Ohne deinen Schritt, dass du gekommen bist und gesagt hast, hey, Jesus, ich nehme dich an, ich will, dass du mein Herr bist, hat die ganze Liebe Gottes keine Automatik irgendwie zur Folge gehabt. Du bist nicht automatisch errettet worden, nur weil Gott dich liebt. Es brauchte deinen Schritt, wo du gesagt hast, ich nehme dich an, Herr. Und so zieht sich das durch unser ganzes christliches Leben. Es ist alles da, die Berufung ist da. Aber wir müssen uns danach ausstrecken und nicht in einem irgendwie ganz, unter ganz viel Druck, sondern wir müssen aber uns ausstrecken und von Herzen danach suchen, vorwärts zu kommen. Was heißt das? Machen wir jetzt ein ganz plattes Beispiel. Den wenigsten unter uns zum Beispiel wird bei den wenigsten wird es so sein, du wachst morgens auf in deinem Bett. Noch so. Und du verspürst ein dringendes Verlangen, jetzt wirklich zu beten. Wir müssen uns entscheiden dazu. Ist das schon mal aufgefallen? Meistens, wir müssen uns entscheiden. Du stehst nicht auf und sagst, oh, jetzt möchte ich aber 2 Stunden Bibel lesen. Mir kommt gar nichts anderes in den Sinn. Und die meisten, die dir dann erzählen, dass sie es so umtreibt, dass sie nur noch mit der Bibel lesen, sind nicht ganz normal, ne? Es ist normal, dass dich das nicht umtreibt. Du musst dich dazu entscheiden. Du musst sagen, ja, ich möchte Bibel lesen. Meine, es ist ja nicht so, dass wir nur mit Ablehnung hier reingucken und uns jetzt da durchquälen. Das ist ja nicht der Fall. Aber wir brauchen unsere Entscheidung. Wir müssen uns sagen, ja, ich möchte das Wort Gottes kennenlernen. Und ich plane dafür die Zeit von da bis da ein. Dass nicht jeder ständig 2 Stunden Zeit hat dafür, ist ganz klar. Aber fang mal mit einer Viertelstunde an oder was. Oder nimm dir einfach eine Zeit. Wenn du da das einplanst, dann wirst du merken, dass du Veränderungen erlebst in deinem Leben. Wir brauchen Entscheidungen in unserem Leben, um unsere Berufung voranzubringen. Paulus schreibt hier nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach. Und meine Frage an dich ist, wem jagst du nach? Was jagst du nach? Jagst du Gott nach? Jagst du deiner Berufung nach? Paulus schreibt weiter hier. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Aber eines tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorn ist. Und jetzt sind wir mal wieder bei der Stelle, wo wir gehört haben, dass das Törichte Gottes, das, wo Gott uns berufen hat, da, wo wir uns mit Minderwertigkeitskomplexen herumplagen, da, wo Gott uns berufen hat, da kannst du sagen, ich vergesse, was da hinten ist. Ich vergesse, was mich da quält. Ich vergesse meine Vergangenheit, meine verkorkste Familie. Ich vergesse, was mich da umgetragen in der Vergangenheit verletzt hat, ich vergesse das und ich strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage auf das Ziel zu, schreibt Paulus hier, zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ich jage auf das Ziel zu. Es gibt einen Preis bei Gott. Weißt du, Gott will dich belohnen und es ist ja nicht so, jetzt, dass du nur gequält jetzt in der Bibel liest. Absolut nicht. Sondern das Wort Gottes kommt in dein Herz und du erlebst, wie Erfolge stattfinden in deinem Leben, wie du Probleme in deinem Leben unter Kontrolle kriegst, du überlebst, wie dein Leben erfolgreich wirst, wie du eine Quelle für andere wirst. Das ist doch unser Ziel, ne? Wenn wir die Tugenden dessen verkünden, der uns berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Wir sollen die Quelle sein. Von uns sollen die sprudeln. Nicht, dass wir uns nur Leute suchen, bei denen es sprudelt, damit die uns trösten. Du sollst der sein, der tröstet. Wenn du Trost brauchst, prima, such dir einen. Aber das sollte kein Dauerzustand sein. Du sollst der sein, der tröstet, der aufbaut. Wie beruft Gott? Ich möchte euch mal aus 1. Samuel 16, Vers 1 bis 3 lesen wir erstmal. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Und Samuel antwortete, wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, wird er mich umbringen. Und der Herr sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sage, ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. und lade Isai zum Schlachtopfer und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den Salm, den ich dir nennen werde. Wir sehen hier, wenn wir, David war jemand, wir wollen jetzt nicht die ganze Story wieder hören, obwohl ich sehr liebend gern mal wieder über David predigen würde. Wie ihr wisst. Meine Lieblingsfigur. David war der Sohn Isais, den man bei den Schafen und Ziegen gelassen hat, als Samuel kam ein Festmahl zu, ein Opfer. Also die haben das Opfer dann dabei gefuttert. Ne? Also ein Opfer bringen war schon richtig, aber es war natürlich noch ein bisschen mehr dabei. Die haben sich dann, der Kuh ging es an den Kragen. Und David war jemand, der wurde nicht mal von seinem Vater würdig erachtet, dahin zu kommen. Und wenn wir wissen, dann kommen die, Samuel sitzt dann da und die ganzen Söhne von Isai gehen an ihm vorbei und der Herr sagt, das ist er nicht, der König, den sollst du nicht salben. Und dann kam David, den man dann hatte rufen müssen von der Herde. Und das heißt dann, als David kam und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen und der Herr sprach, auf, salbe ihn, denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Weißt du, du kannst noch so wenig geachtet sein, noch so, ja, wie soll ich sagen, nicht in der ersten Reihe stehen. Gott vergisst dich nicht, wenn er dich berufen hat. Gott wird dich niemals vergessen. David war jemand, der war vergessen worden. Und wenn wir lesen in der Schrift, dass er seine Schafe verteidigt hat gegen Bären und Löwen, dass er ein fähiger Mann war. Gott hat all das gesehen, was David getan hat. Und stell dir so eine Situation vor. Der Prophet kommt, um den König zu salben. Sie rufen alle deine Brüder und du sollst nicht dabei sein. Du bist ausgeschlossen. Und denkst, was ist mit mir? Schafe hüten? Die Menschen haben ihn ausgeschlossen. Gott nicht. Gott hat einen Plan für David. Gott hat einen Plan für dich. Gott hat einen Plan für dich in der Gemeinde. Und bis jetzt haben wir darüber gesprochen, dass du grundsätzlich schon erstmal berufen bist, ein König und Priester zu sein. Dass du grundsätzlich dazu berufen bist, in der Gemeinde zu sein. Dass du grundsätzlich berufen bist zu seinem wunderbaren Licht. Aber weißt du, ich glaube, für einen jeden von uns gibt es in der Gemeinde weitere Tätigkeiten, weitere Berufungen, über die wir uns klar werden sollen. Geht mal mit mir Epheser 4, Vers 8 bis 16. Und jetzt sehe ich gerade, dass diese Uhr hier stehen geblieben ist. Keine Batterie mehr. So langsam wurde ich misstrauisch. Ja, ich habe hier auch eine. Gut. Das kann doch nicht sein, dass ich so lang. Das geht nicht voran. Ja, gut. Epheser 4, Vers 8. Darum heißt es, hinaufgestiegen in die Höhe hat er Gefangene gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Das hinaufgestiegen aber, was besagt es anderes, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfüllte. Also er hat den Menschen Gaben gegeben. Und dann heißt es, Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife Christi. Denn wir sollen nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk, entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. So, jetzt mal zurück. Einmal, zweimal. Nochmal zurück. Nee, ach so, ihr müsst jetzt ganz am Anfang, dann vor. Ja, Entschuldigung. Eins vor. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer. So, bis dahin magst du vielleicht denken jetzt, ja, das trifft mich nicht. Ich bin kein Hirte, ich bin kein Apostel, ich bin kein Prophet. Aber dann gucken dir mal an, was die machen. Die Apostel, die Propheten, die Evangelisten und Hirten und Lehrer. Was tun die? Zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Also, die Heiligen, zu den Heiligen zählst du hoffentlich. Und die Apostel, die Propheten, Evangelisten und Hirten und Lehrer sollen ausrüsten. Wen? Die Heiligen, dich. Für das Werk des Dienstes. Wer tut die Arbeit hier? Wer macht das Werk des Dienstes? Da gibt es nichts zu lachen. Ja. Für das Werk des Dienstes. Die Gemeinde, die Heiligen tun es, ne? Die Heiligen sollen das Werk des Dienstes tun. Das heißt jetzt nichts, dass die anderen nichts mehr tun, die Apostel, Propheten. Die liegen jetzt auf dem besagten Liegestuhl und tun gar nichts mehr. Nein, das sicherlich nicht. Aber sie rüsten aus für das Werk des Dienstes. Das heißt doch für mich, offensichtlich werden normale Heilige ausgerüstet, apostolische Aufgaben zu übernehmen, prophetische, evangelistische Lehraufgaben, sicherlich in einem kleineren Maße. Nicht, dass man jeder gleich das ist, aber sie rüsten in dem aus, was sie lehren können. Da wird der Pastor oder der Hirte, der wird den Hauskreisleiter ausrüsten und ihm sagen, wie man sowas macht. Und der Evangelist wird den Christen sagen, wie man Menschen zu Jesus führt. Merkst du was? Da ist ein Ruf da für dich. Da ist ein Ruf da, die Aufgaben zu übernehmen. Da ist ein Ruf da, das Werk des Dienstes zu tun. Da ist ein Ruf da für dich, in bestimmte Aufgabenbereiche hineinzugehen, dich ausbilden zu lassen und dafür zu sorgen, dazu nachzugreifen, dass Gott dich verändert, dass Gott dir Aufgaben anvertraut und du die erfüllst. Und vielleicht, wenn du da weitergehst, wirst du eines Tages auch in einer dieser fünf Dienstgaben handeln. Aber man wacht ja nicht auf als Apostel morgens früh. Deine Frau guckt dich noch komisch an und sagt dann, du siehst heute so apostolisch aus. So funktioniert das nicht. Aber verstehst, wir sollen ausgerüstet werden für das Werk des Dienstes, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zur vollen Mannesreife und Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi. Dann geht's weiter, denn wir sollen nicht mehr unmündig sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Das ist ein Teil dieser Ausrüstung, die dann geschieht, dass wir wissen, wo es lang geht, nicht hin und her geworfen sind. Lasst uns aber die Wahrheit reden in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Und dann aus ihm wird der ganze Leib zusammengefügt und verbunden durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk. Entsprechend der Wirksamkeit nach dem Maß jedes einzelnen Teils. Wenn du also in dieser, da agierst, wenn du das dich ausbilden lässt, wenn du ein Teil des Leibes bist, wenn du eins dieser Gelenke bist, heißt es dann, und so wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Boah, so geht Gemeindebau. So geht Gemeindebau. Und ich möchte heute eigentlich nur nahelegen, betrachte dich nicht mehr nur als Angenommenes, ich bin so Christ. Nein, du bist berufen. Du hast einen Ruf auf dir von Gott, zuerst mal heiliger zu sein. Zuerst mal in seinem Licht zu leben. Zuerst mal dein Leben auszurichten nach ihm. Und zum Zweiten, deine Aufgaben wahrzunehmen im Leib Christi. Du bist berufen zu Aufgaben im Leibe Christi. Du bist berufen, das Werk des Dienstes zu tun. Und wenn wir das alle tun, wenn wir uns alle ausstrecken, dann entsteht kein Stress, nee, da entsteht Entspannung und Wachstum in der Gemeinde. Und wir werden durch seine Liebe zusammengefügt werden. So wirkt er das Wachstum des Leibes zu seiner Selbstauferbauung in Liebe. Amen. Ja, wir werden noch mit ein, zwei Liedern in die Anbetung gehen. Und wenn du meinst, du musst es vor einem Menschen etwas festmachen, was dich angesprochen hat aus der Predigt, dann kannst du heute nach vorne kommen. Und wir werden kurz für dich beten.